Die Spezies Huhn ist evolutiv leider, zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen, so konzipiert, dass 90% der Männer zum Tode verurteilt sind. Und in der Natur natürlich unter grausamen Bedingungen in den meisten Fällen. Dass es Tierleid gibt, das weiß man. Und das ändert nichts, wenn wir noch mehr darauf hinweisen, sondern es muss eine Lösung geben. Und mir ging es darum, ein Leuchtturmprojekt zu schaffen, das aufzeigt, wenn du aus gesundheitlichen Gründen der Überzeugung bist, dass du Tierprodukte konsumieren musst, dann wäre das aus meiner Sicht das bestmögliche Modell, wie die menschlichen und die tierischen Interessen bestmöglich in die Waagschale gegeben und eben fair gelöst werden können.
Mit seinem Bestseller Vegan Klischee AD wurde Nico Rittenau im Jahr 2018 schlagartig zu dem Liebling der veganen Szene. Jetzt produziert er Hühnereier und lässt Hähne sogar zu Fleisch verarbeiten. Wie das zusammenpasst und welche Maßnahmen er umsetzt, damit es seinen Tieren möglichst gut geht, darüber sprechen wir im Utopia-Podcast.
Der Utopia-Podcast.
Hi, hier ist Ben aus der Utopia-Redaktion und ich habe immer noch Nico Rittenau bei mir. Dies ist bereits Teil 2 einer zweigeteilten Folge. Wer Nico Rittenaus Beweggründe und Einstellung zu veganer Ernährung kennenlernen möchte, sollte sich unbedingt erstmal Teil 1 anhören. Nochmal kurz zusammengefasst. Nico Rittenau ist Bestsellerautor, gelernter Koch, studierter Ernährungsberater und hat mittlerweile seine eigene kleine Farm, den Maranhof, wo er Hühnereier produziert und auch Hähne für die Fleischproduktion züchtet. Auf seinem YouTube-Kanal nimmt er regelmäßig Nährstoffe unter die Lupe, die viele gar nicht kennen, und bezieht Stellung, teils auch kontrovers, zu Ernährungsthemen, vor allem zum Veganismus. Beim letzten Mal haben wir viel über die gesundheitlichen Aspekte veganer Ernährung gesprochen. Im zweiten Teil, den ihr jetzt hört, geht es vor allem um Rittenaus Hühnerfarm und all die Maßnahmen, die er ergriffen hat, damit seine Eierproduktion möglichst leidfrei vonstatten geht. Legen wir los. Und jetzt würde ich übergehen mal, ja, zu dem Thema Eierproduktion, weil das machst du ja jetzt tatsächlich auch, hast deinen eigenen Hof, Maranhof nennt sich der. Und wo ist der genau?
In Österreich. Also auch hier, mein Wunsch war es am Anfang, es sind 3 Höfe mittlerweile, es gibt so 3 Mobilställe. Und mein Wunsch war eigentlich, alle Personen einzuladen, um sich das anzugucken, weil es gibt absolut nichts da, was sich zu verstecken hätte. Aber schon von Anfang an mit der ersten Ankündigung, dass es dieses Projekt geben wird, haben etwas übermotivierte Tierrechtler angedroht, dass sie niederbrennen oder was auch immer, wenn also uns einfach schaden werden und den Landwirten, weil ich bin nicht selbst vor Ort, sondern Landwirte sind vor Ort, die das betreiben und denen schaden werden und entsprechend darf ich einfach zum Wohl der Landwirte und des ganzen Projektes leider, was absurd ist, nicht sagen, wo sie sind. Sie sind in Österreich und genau, sind 3 an der Zahl, falls die Zahl eine Rolle spielt.
Und wieso hast du dich denn dazu entschieden? Weil ich glaube, das ist ja absolut. Also das hätte man ja auch kommen sehen können, wie die vegane Community darauf reagiert. Wieso hast du dich entschieden zu sagen, hey, ich esse jetzt nicht einfach jetzt privat einfach Eier, guck aus, dass die aus möglichst guter Haltung kommen, sondern wieso muss es gleich der eigene Hof sein?
Ja, weil ein reelles Problem besteht, das nicht nur mich oder mich betraf es ja nicht im wirklichen schwerwiegenden Maße, sondern nicht nur meine Lebensgefährtin betrifft, sondern sehr viele andere Menschen auch. Und entsprechend haben diese Menschen auch einen Bedarf nach möglichst tierethisch vertretbaren, möglichst artgemäß gehaltenen tierischen Produkten. Und mein Anspruch ist es von Anfang an, Lösungen mit anzustoßen. Und ich habe gemerkt, in der veganen Bewegung, sämtliche meiner Bemühungen der besseren Anreicherung der Lebensmittel, damit die nährstoffbedarfsdeckender werden, das Anregen von Produktentwicklungen, die zu gesünderen veganen Lebensmitteln führen, sind sämtliche Bemühungen einfach in der Luft verpufft, weil sämtliche dieser Unternehmen nicht an primärer Stelle daran motiviert und interessiert sind, die besten Produkte für Veganer zu machen, damit die ihre ethischen Überzeugungen leben können, sondern in allermeisten Fällen daran interessiert sind, ein wirtschaftlich sinnvolles Produkt zu machen, das ihnen entsprechend Cashflow bringt. Und jegliche Anreicherung und jegliche Optimierung des ernährungsphysiologischen Wertes würde primär Kosten vollziehen und würde am Point of Sale im Supermarkt nicht zu mehr Sales führen. Das heißt, ich habe schon im veganen Bereich gemerkt, dass ich keinerlei Initiator von Veränderungen sein kann, wenn ich nur der Ideengeber bin. Und nachdem ich in der veganen Community sehr gut connected war und trotzdem gesehen habe, und da ja man denken würde, dass da mehr Kräfte daran beteiligt und mehr Kräfte daran interessiert sein können, dass das umgesetzt wird, es aber trotzdem nicht passiert ist, war mir natürlich klar, dass wenn ich jetzt über den Konsum tierischer Produkte spreche, es nichts bringt, wenn ich jetzt versuche, irgendwelche Tierhaltungsformen zu reformieren und zu versuchen, dass ich sagen kann, pass auf, das ist eine möglichst artgemäße Haltungsform, weil es ist unfassbar unökonomisch, sowas zu machen, zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Und mir ging es darum, ein Leuchtturmprojekt zu schaffen, das aufzeigt, wenn du aus gesundheitlichen Gründen der Überzeugung bist oder die Notwendigkeit gesehen hast aufgrund deiner Erfahrungen, dass du Tierprodukte konsumieren musst, um nicht Symptomatiken zu entwickeln, dann wäre das aus meiner Sicht das bestmögliche Modell, wie die menschlichen und die tierischen Interessen bestmöglich in die Waagschale gegeben und eben fair gelöst werden können. Das hätte man sonst niemals schaffen können. Und meine Hoffnung ist es natürlich, dass diese Art der Tierhaltung, die wie gesagt nicht gesellschaftsfähig zu den aktuellen Rahmenbedingungen ist, weil Leute einfach sagen, ich will aber für 99 Cent meinen Geflügelhack oder meinen Rinderhack, das ist mir natürlich klar, aber es zeigt trotzdem eine parallele Möglichkeit auf und beispielsweise unser Projekt war auch für die Innovationsfeder nominiert, das heißt, wir konnten dieses Projekt vor der ganzen Geflügelindustrie vorstellen und wir schaffen es damit, ein Bewusstsein für die tierethischen Aspekte unserer Ernährung zu schaffen, die wir ansonsten nicht hätten schaffen können.
Was unterscheidet denn eure Eier dann von denen, die auf dem Markt sind? Habt ihr da noch strengere Kriterien bei der Haltung?
Also es ist ein anderes, nicht nur ein anderer Planet, sondern es ist ein anderes Universum. Ich meine, wenn du dir anguckst, was für Tierhaltung existiert, das Schlechteste ist, je nachdem, ob du in Österreich, in Deutschland oder woanders bist, das Schlechteste wäre die Käfighaltung, die mittlerweile ja weitestgehend abgeschafft wurde, die durch die Kleingruppenhaltung ersetzt wurde, die nicht wirklich viel besser ist, ein bisschen besser, aber nicht viel, hin zur Bodenhaltung, hin dann zur Freilandhaltung. Das sind so die drei Optionen. Und das heißt, wir nehmen einmal das Beste, was es am Markt gibt, weil der Rest ist eh indiskutabel. Also, dass ein Lebewesen, was ganz klar leidensfähig ist, nicht in einer klassischen Bodenhaltung oder einer klassischen Kleingruppenhaltung, das klingt irgendwie so nett, Kleingruppenhaltung, das ist ein katastrophales Haltungssystem, dass das eigentlich nicht passieren darf, ist für mich, egal wie die ernährungsphysiologische Komponente unserer Ernährung zu bewerten ist, ganz klar unstrittig, dass das eigentlich nicht sein darf und dass das ein schweres Vergehen an sämtlichen leidensfähigen Lebewesen ist, die in diesen Haltungsformen gehalten werden aus rein wirtschaftlichen, ökonomischen Überlegungen. Man könnte es ja auch anders machen und ihr Leiden wäre in der Bio-Freilandhaltung sicherlich nicht weg, sonst hätte ich ja keine eigene Haltung gemacht. So hat gesagt, ist Bio-Freiland-Eier, aber sie ist natürlich deutlich besser. Und das heißt, wir nehmen jetzt mal das beste Beispiel, was es am Markt gibt, eine Bio-Freiland-Haltung und sagen, wir wollen es auch noch einen, also wir nehmen eine gute Bio-Freiland-Haltung unter den besten Bedingungen, die gesetzlichen Standards mindestens erfüllt oder darüber hinausgeht und vergleichen das mit dem, was wir machen. Dann sehen wir mal, wenn wir schon bevor wir überhaupt darüber sprechen, wie es den Tieren geht, haben wir schon mal den größten Unterschied dieses Projektes in den Tieren selbst. Egal wie gut die Henne gehalten wird in der Bio-Freilandhaltung, oder egal wie schlecht, es sind immer dieselben Tiere. Von der Kleingruppenhaltung bis in die Bio-Freilandhaltung. Es sind Lohmann Braun oder andere Legehybriden, die gezüchtet wurden auf eine extrem hohe Legeleistung auf Kosten ihres eigenen Wohlbefindens. Beziehungsweise das Fleisch, was wir konsumieren, egal ob Bio-Freiland oder konventionell, ist von Mast, also wenn wir sagen, meine die deutsche österreichische Bevölkerung, stammt von Masthybriden, die so schnell wachsen und so schnell an Gewicht zulegen, dass sie ihre eigene Bewegungsfähigkeit und auch ihre Gesundheit darunter leidet. Und das heißt, wir haben quasi zwei Züchtungslinien etabliert in der Geflügelindustrie. Wenn wir sage, meine ich natürlich die Geflügelindustrie. Und diese zwei Hybridzüchtungen sind sehr ökonomisch, definitiv, aber sie sind nicht mit dem Wohlergehen des Tieres vereinbar. Und das heißt, uns war ganz klar von Anfang an, dass egal wie das Leben des Tieres aussehen wird, wir andere Tiere brauchen. Und ursprünglich war eben der erste Gedanke, ja, wir retten quasi Legehennen, die jetzt nicht mehr so viel Legeleistung haben und die normalerweise dann zu Suppenhühnern verarbeitet werden und geben denen dann ein super Leben und verkaufen dann eben die Eier, die daraus entstehen, damit der Hof sich zumindest ansatzweise decken kann und auf Null geht. Das Problem ist nur, aus meiner Sicht, aus ethischer Sicht, dass du hier einer Qualzucht ein längeres Leben gibst, die nur sehr eingeschränkt ihre Lebensqualität genießen kann und du verlängerst ein Lebewesen, was es eigentlich so nicht geben sollte und das schwere gesundheitliche Probleme im Legeapparat und weiteres hat, dessen Knochen durch die hohe Legeleistung sehr, sehr porös und spröde wird. Das heißt, du verlängerst es ein leidvolles Leben. Du kannst es natürlich besser machen, als es davor war, aber ich halte das für einen, und unterstütze natürlich damit ja auch weiterhin die klassische Industrie, indem du sagst, ich nehme euch die Hühner ab, danke, weil die meisten Bauern sind froh, wenn ihnen jemand diese Hühner abnimmt, weil die kriegen dafür quasi gar nichts mehr. Das heißt, das macht einfach keinen Sinn. Und Rassehühner, die viel extensiver sind, also die eine viel geringere Legeleistung haben, die also nicht auf eine extreme Fleisch- oder Eierleistung gezüchtet sind, sondern natürlich gezüchtet sind, das sind jetzt keine Wildhühner, kein Huhn, was jetzt irgendwie ein Dutzend oder zwei Dutzend Eier legt, aber ungefähr ein Drittel von der Menge, wie es jetzt ein klassischer Legehybrid tut. Und diese gibt es kommerziell, so dass man sie wirklich kaufen kann, eigentlich nicht wirklich. Man findet ein, zwei einzelne Höfe. Bei Gurkal in Österreich kann man von den Hobbybauern was bestellen. Und es gibt sicherlich auch in Deutschland ein, zwei Höfe. Aber grundsätzlich gibt es das nicht in einem großen Maße. Und mit groß meine ich wirklich nichts, was mehr als 100 Tiere hält. Also nichts, mit dem man ansatzweise eine Nachfrage bedienen kann. Und unsere Herangehensweise war eben zu sagen, wir wollen das Thema darauf lenken, dass egal wie gut die Eierhaltung, also die Hühnerhaltung ist, das Problem setzt schon einen Schritt vorher an, nämlich bei der Auswahl dieser Hochleistungstiere. Und wir haben unterschiedliche Rassehühner bei uns am Hof, angefangen mit den französischen Marant-Hühnern, deswegen auch der Marant-Hof. Mittlerweile wollen wir einfach insgesamt aufzeigen, was es für Rassehühner gibt. Das heißt, wir haben jetzt auch Presse-Couloir und zukünftig auch noch weitere Rassen. Und die haben aber grundsätzlich alle eins gemeinsam, nämlich sie haben ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Legefähigkeit. Und diese geringere Legefähigkeit, die ja für die Eierindustrie immer ein Grund ist, sie nicht zu nehmen, ist für uns der Grund, sie zu nehmen. Denn dadurch, dass sie viel weniger Eier legen und wir sie optimiert füttern, haben sie all die Probleme wie die Brustbeinschäden, das poröse Skelett und weiteres nicht mehr. Wir lassen sie, und das ist der zweite große Unterschied, im Gegensatz zu der klassischen Eierindustrie in die Mauser gehen. Das heißt, es gibt einmal im Jahr eine Phase von 4 bis 6, vielleicht auch 8 Wochen, in denen wenig bis gar keine Eier gelegt werden, weil die Tiere ihr Federkleid erneuern können. Und das ist natürlich wahnsinnig unwirtschaftlich, wenn du quasi ein Fünftel der Zeit dafür bezahlst, dass sie Futter kriegen und alles, aber keine...
Bezahlter Urlaub
quasi. Genau, genau. Und wie wir es bei Menschen ja auch haben. Also man sieht, ich möchte das definitiv auch einführen, dass wir darüber nachdenken, auch Tiere brauchen das. Denn wenn sie durchgehend legen und durch die Lichtmanipulation und die Futtermanipulation durchgehend legen und dann eben so krasse Hochleistungszüchtungen sind die nach 17, 18 Monaten einfach so ausgelaugt, ausgezehrt, dass sie a, für den Betrieb noch unwirtschaftlicher werden, weswegen sie dann zu Subhühnern gemacht werden. Und selbst wenn man sagt, ja, man rettet die jetzt und gibt ihnen ein schöneres Leben oder die Bauern schlagen 10 Cent aufs Ei rauf und sie lassen diese Hühner bei sich leben, das sind Hühner, deren Organismus einfach so ausgezehrt ist durch diese immense Legeleistung, dass aus meiner Sicht tierethisch das alles nur ein Pflaster auf eine Riesenwunde ist. Und aus meiner Sicht eben muss ganz zu Beginn die Auswahl der Rasse stehen und es muss eine extensive Rasse sein. Der zweite Punkt ist eben die Regeneration mit der Mauser. Auch das ist etwas, was in der Eierindustrie nicht gängig ist, weil kein Landwirt, der jetzt nicht sehr tierethisch motiviert ist, wie wir sind, würde sagen, na klar, können die einfach 6 Wochen lang bezahlten Urlaub machen. Das ist einmal der wichtige Punkt, bevor es überhaupt in den Stall geht. Dann der Stall. Unsere Ställe sind eigens für uns gebaut worden und sind grundsätzlich Ställe, die in der klassischen Freilandhaltung, sind mobile Ställe, die alle paar Wochen, je nachdem wie die Vegetation ist, manchmal auch alle 7 Tage, manchmal alle 10, alle 14 Tage, an neue Stellen auf der Weide gebracht werden, sodass die Hühner immer frisches Gras haben. Denn egal wie gut die Weidegestaltung ist, wenn sie sehr gut ist, gehen sie weiter raus, wenn sie schlecht ist, bleiben sie überwiegend im und unterm Stall. Aber egal wie gut sie ist, der stallnahe Bereich ist immer der, wo sich am meisten Hühner aufhalten werden. Und entsprechend abgegrast ist er dann nach einer Woche, nach 2 oder 3 Wochen. Und wenn das ein fixer Stall ist, kannst du da relativ wenig machen. Dadurch, dass es ein mobiler Stall ist, kannst du nur versetzen. Und wir haben das Problem der stallnahen Bereiche gelöst. Ein Stall in der Größe, wie wir ihn haben, wird selbst für die besten Haltungsformen, also für die klassischen Freilandhaltungsformen, egal ob bio oder konventionell, für 1.300 bis 1.500 Tiere genutzt und wir haben 500 drin, also ein Drittel der besten Haltung. Wenn man sich die schlechtesten Haltungsformen anguckt, natürlich noch viel höhere Besatzdichte, aber selbst im Vergleich zur besten Haltungsform, die es klassisch am Markt gibt, haben wir 2 Drittel weniger Besatzdichte. Was machen wir mit dem Platz? Wir bauen Wintergarten daraus. Das heißt, selbst wenn das Wetter schlecht ist, haben unsere Tiere genügend Auslauf und haben Stroh, haben auch noch ein paar anbaubare Elemente, wenn jetzt mehrere Tage oder Wochen schlechtes Wetter ist oder jetzt zum Beispiel, wenn bei zumindest einem der Ställe Stallpflicht ist, aufgrund von gewissen, ich glaube, es ist Geflügelgrippe, die umgeht, dann können wir auch noch Elemente an die Stelle anbauen, sodass sie, selbst wenn Stallpflicht ist, trotzdem frisches Gras haben, weil sie eben aus dem Stall raus können. All das gibt es natürlich sonst nirgends, weil das kostet wahnsinnig viel und der Bauer hat viel Arbeit und das bringt ihm nichts, aber es bringt natürlich dem Hühnerwohl sehr viel. Das ist ein großer Unterschied, dass das wieder Stall aufgebaut ist. Darüber hinaus haben wir, und ich glaube, wir sind da mit die Ersten, die das in der Dachregion haben, KI-gestützte Tierwohlkontrollinstrumente zusätzlich zu den Landwirten, denen wir deutlich mehr für die Eier bezahlen, sodass sie incentiviert sind, bestmöglich für für die Hühner zu sorgen, haben wir zusätzlich auch noch ein objektives, unabhängiges KI-Kontrollsystem, nennt sich Chicken Watcher, wo die Hühner drüber laufen und dann von unten, oben, Seite fotografiert werden, um zu gucken, sind die Fußballen in Ordnung, gibt es Federpicken, und man sieht eben dann in Echtzeit, wie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Herde ist. Darüber hinaus eben, wie gesagt, incentivieren wir die Bauern, weil wir die Hühner legen deutlich weniger Eier, und wenn wir jetzt die Bauern den regulären Eierpreis bezahlen würden, dann würden die natürlich nichts davon bekommen. Also dann hätten die viel zu wenig. Weil wir stellen die Infrastruktur zwar zur Verfügung, aber grundsätzlich, weil wir nicht vor Ort sein können die ganze Zeit, sind bei jedem Stall motivierte, engagierte, sehr, sehr gute, kompetente Landwirte. Die Landwirte müssen die Eier per Hand abnehmen. Das heißt, die müssen schon mal 2-3 Mal am Tag für ziemlich lange Zeit im Stall sein, um alle Eier einzeln abzunehmen, was dazu führt, dass sie erstens die Tiere sich mehr an den Bauern gewöhnen und er viel mehr Zeit im Stall verbringt, um auch das Wohlergehen der Tiere zu prüfen. Und zusätzlich wird es eben vom KI-Modell geprüft, und natürlich gibt es auch einen Tierarzt, wenn ein Tier krank wird. Das ist also ein sehr großer Unterschied, was der Stall an und für sich bringt. Wenn wir jetzt auf die Außenfläche schauen, der Stall ist mobil, das ist sicherlich ein sehr großer Vorteil und ein großer Unterschied. Es gibt auch gewisse andere mobile Systeme, die sind aber eben höher besetzt und mit Hybridrassen. Und die Weidegestaltung ist mit einer der größten Unterschiede. Muss ich dir wahrscheinlich als vegane Person nicht erzählen, Hühner sind Fluchttiere. Das heißt, wenn die zwar Freilandhühner sind, aber Freiland bedeutet, sie haben einen Ausgang und dann ist da eine karge Wiese, dann ein paar gehen trotzdem raus, ein paar sind mutig, aber der größere Teil wird nicht rausgehen, weil sie als Fluchttiere Angst haben vor Greifvögeln, die sie wie auf dem Silbertablett dann natürlich bekommen, und entsprechend wird die Freilandhaltung dann wirklich ausgenutzt. Wie kann man sie ausnutzen? Indem man, so wie wir es gemacht haben, 1000 Bäume und Sträucher pro Fläche auf eigene Kosten selbstverständlich setzt, die nicht im Eierpreis drin sind, und mit diesen 1000 Bäumen und Sträuchern haben sie genügend Schutz, um sich entsprechend dann auch frei draußen bewegen zu können. Der zweite Punkt, damit sie sich frei draußen bewegen können, und mit einer der wichtigsten Punkte, was auch die Sozialgefüge und das Wohlbefinden angeht, ist, wir im Gegensatz zu der klassischen Eierindustrie, wo ja nur Hennen gehalten werden, weil nur Hennen Eier legen, halten wir in einer Größe, dass es sowohl für das Hennenwohl akzeptabel ist, weil zu viele Hähne besteigen die Hennen zu oft und würden zu viel Probleme machen. Also wir würden, wenn wir könnten, 100% der Hähne aufziehen in der Gruppe, aber das funktioniert halt nicht, weil die Haremtiere sind und auf ungefähr 10 bis 15 Hennen ein Hahn kommt und die restlichen 90% der Hähne von den Stärkeren verdrängt werden, zum Teil getötet oder verdrängt werden. Und aber zumindest diese 5-10%, je nach Rasse, je nach Hühnerart, an Männchen haben wir in der Herde, und das führt wiederum dazu, dass sich Kleingruppenstrukturen innerhalb der Herde befinden. Das heißt, wir haben eh nur 500 Tiere im Gegensatz zu 1500, die da reinpassen würden, oder 10.000, 20.000, wie sie klassisch in Stellen wären. Natürlich kann man sagen, naja, aber wir haben doch gehört, Hühner können sich nur, die Zahlen gehen auseinander, 50 bis 100 ungefähr Tiere merken, und dann sind sie gestresst, wenn es mehr Tiere sind. Und ja, das stimmt auf einer prinzipiellen Ebene, aber es stimmt nur dann, wenn sich keine Sozialgefüge und Untergruppen in der Gruppe bilden können. Und das kann sie nicht bilden, wenn wir nur Hennen haben. Wenn wir aber Hähne integrieren, bilden sich um diese Hähne herum wiederum Kleingruppen, und entsprechend ist es dann zwar ja, wie in einer Stadt, da leben viele Menschen an einem Ort, aber es gibt genügend Fläche und genügend Kleingruppenstrukturen, damit die sich in diesen Strukturen organisieren können. Und das Interessante ist sogar, dass man sieht, dass in den etwas größeren Besatzzahlen, wie wir es jetzt haben, nicht mit 50 oder 100, sondern 2, 3, 4, 500, die Aggressivität der Tiere, sowohl der Weibchen als auch der Männchen, sinkt, weil die Hackordnung nicht mehr mit jedem einzelnen Tier ausgetragen werden muss, sondern einfach nach äußeren Merkmalen quasi eine gegebene Sache ist. Die kleinen Hühner versuchen gar nicht in der Hackordnung drüber zu kommen, die Großen müssen nichts beweisen, und entsprechend ist es ein deutlich friedlicheres System, wie wir es oft im Vergleich haben, wenn jemand zu Hause 6 Hühner hält, weil da wird diese Hackordnung immer wieder mal hinterfragt von den jeweiligen Hühnern, und entsprechend hat man eben hier eine Haltung, die dem artgemäßen Sozialbedürfnis des Tieres auch gerecht wird, und das findet man ansonsten nirgends in den klassischen Eierindustrien. Der nächste Punkt ist, wir schlachten die Hühner nicht, also wir würden ja gerne niemanden schlachten, die Hennen werden nicht geschlachtet, die leben jetzt einmal mindestens 3, 4, 5, 6 Jahre. Es gibt ja keine Daten, die zeigen, wie viel Eier legt ein Huhn nach 4 Jahren, weil das macht niemand normalerweise. Aber es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, ich gehe mal davon aus, dass 4 bis 5 Jahre realistisch ist, aber vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir es noch länger machen können, wo die Menge an Eiern, die sie legen, zwar genug ist, dass wenn jemand privat sie halten möchte, er immer noch ein Ei, vielleicht 2 Eier die Woche kriegt, aber wir den Stall natürlich blockieren würden, und wir wollen ja Eier für jene Menschen produzieren, die sie brauchen. Das heißt, dann werden die an private Halter vermittelt. Das wird natürlich geguckt, zum einen, dass niemand darf eine große Gruppe nehmen, sondern es muss an Einzelne vermittelt werden, die nur kleine Gruppen übernehmen, und es muss natürlich gewährleistet werden, dass die entsprechend gute Haltung dann vollziehen. Und wenn wir merken sollten, okay, da bleiben vielleicht 50 Hühner über, okay, wir haben ja auch noch die Möglichkeit, weitere Ställe zu bauen, wo dann quasi deren Pension ist. Also wir müssen halt nur gucken, dass die Ställe, die für die Eierproduktion zur Verfügung stehen sollen, dass die dann halt nach 4, 5 Jahren, wenn die Legeleistung sehr gering ist, dass da eine neue Herde einziehen kann. Und wenn es, ich gehe davon aus, dass wir sehr easy alle 500 Tiere vermittelt kriegen, alle paar Jahre, weil man sieht es jetzt, die ganzen Organisationen, die Hühner retten, vermitteln ja Tausende und Abertausende Tiere an Lohmann Brown Legehennen. Und das sind Rassetiere, die viel, viel beliebter natürlich beim Tierhalter sind. Der sagt, er möchte Haushühner haben, 2, 3, 4, 5 im Garten, weil sie halt viel gesünder sind. Das ist ein großer Punkt. Die einzigen, die geschlachtet werden, weil es ihr naturell einfach nicht anders zulässt, sind jene geschlechtsreifen Hähne, die dann eben nicht in die Gruppe inkludiert werden.
Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass quasi die Tierhalter, die sich dann diese Hennen ausleihen, dass die gut mit denen umgehen?
Also die müssen natürlich zeigen, was ist, also wie auch wenn ein Tierheim einen Hund oder eine Katze vermittelt, das muss halt gewährleistet werden, dass vor Ort die Bedingungen passen, muss halt zeigen können, wie sieht es vor Ort aus. Und natürlich am Ende des Tages, wir können nicht in ganz Österreich und Deutschland dann rumfahren und die kontrollieren, aber so wie halt, die Problematik haben wir gleich wie jedes Tierheim. Man kann natürlich zu einem gewissen Grad sicherstellen, dass eine optimale Umgebung stattfindet. Aber, und die Frage ist auch, warum sollte jemand sich Hühner nehmen und sich dann schaden? Weil wir werden die Hühner nicht kostenlos freigeben, sondern werden einen gewissen Betrag erheben, den wir dann spenden für Tierschutzorganisationen, sodass jede Person sagt, die denkt, sie könnte hier quasi sich einen einfachen Hühnerbraten holen oder was auch immer oder irgendwas, also das Huhn schlachten kann oder einfach als Maschine ausnutzen kann. Für die wäre das nicht wirtschaftlich, weil du kriegst viel günstiger einfach Hühnerfleisch, wenn du das haben möchtest. Wenn du das Rassehuhn haben möchtest als Haustier, und dann wird es, wir haben es noch nicht geguckt, vielleicht 5 Euro, vielleicht 10 Euro kosten, das spenden wir dann an Tierschutzorganisationen. Damit müssen wir nichts verdienen, aber stellt zumindest sicher, dass nur jene Leute die Tiere holen, die auch wirklich dem Tier ein schönes Leben geben wollen und das einfach als Haustier halten wollen. Aber natürlich gibt es eine Restmöglichkeit, ja, aber es ist aus meiner Sicht das mit großem Abstand Bestmögliche, was man machen kann. Und wir sind natürlich auch offen für andere Vorschläge, aber ich denke, dass man damit schon mal das meiste davon aushebelt.
Was ich mich jetzt frage, du hast jetzt quasi mehrfach auch erwähnt, das machen andere nicht, weil es ist ja nicht ökonomisch. Und es wirkt auch wie ein unfassbarer Aufwand. Mobilen Stall, den immer wieder umschieben und. Wie könnten ihr euch das leisten?
Ja, also im Moment ist es noch nichts, was auf null rausgeht. Das ist im Moment ein Minusgeschäft. Aber ich denke und hoffe, dass wir es auf Dauer zum leichten Plusgeschäft machen können, wenn alle Strukturen, weil aktuell, wir haben viele von den Eiern werden noch unterm Wert verkauft, weil wir noch nicht alle Systeme aufgebaut haben, um den Vertrieb zu gewährleisten. Wenn wir es zukünftig schaffen, die Eier, und das ist nur die Frage, was ist der Kunde bereit dafür zu geben? Das Projekt muss einfach, also der Anspruch an das Projekt ist im Gegensatz zu allen anderen Hühnerprojekten halt nicht, es muss möglichst viel Gewinn machen. Der Anspruch ist, es muss auf Dauer bitte mit Null oder einem leichten Plus rausgehen und dann sind alle super happy. Weil eben das nicht für mich oder sonst irgendjemanden der Haupterwerb ist, sondern ich habe unterschiedliche Erwerbsquellen und das ist einfach ein, wenn du so möchtest, ein Hobbyprojekt, für das ich auch bereit bin, temporär dann auch mehr zu bezahlen, aber auf Dauer muss es sich natürlich tragen können. Die Landwirte werden dafür natürlich bezahlt, also die haben ihren Lohn dafür entsprechend gut und wir müssen am Ende des Tages dann aber jetzt nicht große Gewinne abgreifen, weil das war von Anfang an klar. Irgendwann soll sich ja mal so ein Stall, die Stelle kosten, also so ein Stall kostet 180.000 Euro ungefähr, wenn man mal eine Zahl gehört hat, mal 3 und dann haben wir auch noch 3 Ställe für die Bruderhenne. Also das sind große Investitionskosten und natürlich müssen die sich auch abbezahlen, weil da sind natürlich auch Kredite drin, da sind Fremdfinanzierungen drin, aber es muss eben am Ende des Tages nie maximal viel Geld rauskommen. Und ich hoffe, ich bin zuversichtlich, mal gucken, ob ich recht haben werde, dass für diese Art von Ei Leute auch bereit sind, einen fairen Preis zu bezahlen und wenn dieser faire Preis bezahlt wird, dann lässt sich das Projekt umsetzen. Wenn sich das gar nicht umsetzen sollte, dann gucken wir, ob wir es weiterhin so finanzieren können und Worst Case wäre, wenn dann ein Stall einmal leer ist, wenn quasi die dann vermittelt sind, verkauft man den Stall, nimmt was auch immer der dann noch wert ist mit und sagt, okay, war eine interessante Zeit, war ein interessantes Projekt, wir haben versucht, was zu verändern und hat halt nicht geklappt.
Also was würde passieren mit den Tieren, wenn es sich jetzt herausstellt, das kostet euch viel zu viel Geld und das ist nicht mehr tragbar?
Also jetzt einmal für die nächsten, also wir kennen ja ungefähre Kostenrechnungen, was es jetzt kostet. Es ist jetzt einmal für die nächsten 3, 4 Jahre kein Problem, die Tiere genauso, wie sie jetzt sind, zu halten. Und das heißt, das nächste Mal, wenn sich die Frage stellt, in 3, 4, 5, 6 Jahren, mal gucken, dass eben die Gruppe, die aktuell bei uns gehalten wird, an private Hühnerhalter vermittelt wird und wir eine neue Gruppe eigentlich in den Stall geben würden. Das wäre der Zeitpunkt, wo wir dann evaluieren, machen wir das wirklich oder vermitteln wir diese Gruppe, so wie wir es so oder so getan hätten und besetzen die Stelle dann aber nicht neu, sondern verkaufen den Stall dann, weil wir merken, alle Leute reden zwar davon, dass sie mehr Tierwohl haben wollen, aber niemand ist dafür bereit, das zu bezahlen. Und wie gesagt, es geht da ja nicht darum, dass wir einen Gewinn machen müssen. Das heißt, was auch immer dann der Preis sein wird, den wir erreichen können, es genügt uns schon, wenn der die Kosten deckt. Und damit können wir ein Produkt anbieten, was es in dieser Qualität natürlich am freien Markt so nie gäbe, weil niemand anders ist so verrückt und macht es. Aber wir sind der Meinung, es ist wichtig und es ist hoffentlich eben ein Leuchtturmprojekt, selbst wenn sich andere Betriebe nur einen Bruchteil davon abschauen. Wie gesagt, kein Betrieb kann all das umsetzen, wenn er auch wirtschaftlich arbeiten möchte. Aber es würde ja schon genügen, wenn wir vielleicht mehr extensive Rassen halten könnten oder die Besatzdichte reduzieren könnten oder Hähne in die Gruppen inkludieren könnten oder die KI-gestützten Modelle mehr als Tierwohlkontrolle inkludieren können oder die Weidegestaltung besser wird, weil Leute verstehen, okay, ein paar Bäume zu setzen ist ein bisschen Aufwand, kostet ein bisschen Geld, aber es ist wirklich nicht so krass viel und das wäre vielleicht für das Hühnerwohl gut oder. Und da aus dieser Idee heraus ist das Projekt geboren worden. Natürlich können wir mit den drei Stellen nicht die Nachfrage in Deutschland decken, das ist auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist zu zeigen, wenn man der Meinung ist, man muss Tierprodukte essen und der Meinung bin ich für einige Personen, dann wäre das aus meiner Sicht die fairste, objektiv fairste Lösung zwischen Mensch und Tier, wie man ohne aus ihnen Gewinn zu schlagen trotzdem sie halten kann unter den bestmöglichen Bedingungen und das Produktei eben quasi als Tauschgeschäft für diese gute Haltung erhalten würde.
Jetzt kann ich das mit den Eiern noch gut nachvollziehen. Schwieriger wird es dann beim Thema Fleisch und das macht ihr ja auch, Stichwort Bruderhähne. Also Hähne, die entstehen eben bei der Zucht von Hühnern und mit denen kann man dann irgendwann nichts mehr anfangen und deswegen werden sie zu Fleisch verarbeitet. Sehr verkürzt dargestellt, aber du hast jetzt die Gelegenheit, es zu erklären, warum ihr jetzt dann auch, ihr seid ja auch Leute, denen Tierethik am Herzen liegt, warum ihr Tiere tatsächlich jetzt auch tötet, schlachtet und zu Fleisch macht.
Ja, aus zwei Gründen. Also zum einen muss man das auch in der Relation sehen, in der Menge. Also wir halten jetzt keine Tiere für den Fleischkonsum, sondern wenn wir Legehennen haben, ungefähr 1:1 ist das Geschlechterverhältnis, dann haben wir, wenn wir 500 Hennen haben, haben wir ungefähr auch 500 Hähne. Und dann haben wir jetzt mehrere Jahre natürlich keine Hähne, weil solange die Gruppe bei uns lebt, gibt es natürlich auch keinen Nachschub an Bruderhennen. Das heißt, wir produzieren jetzt nicht regelmäßig Fleisch, sondern wir nehmen uns der Verantwortung an, dass diese Tiere existieren. Es wäre viel günstiger, viel weniger Stress und auch für die Außenkommunikation der veganen Bewegung viel angenehmer gewesen und sagen, interessiert mich nicht, wir holen uns einfach nur die Weibchen und dann der Rest können wir eh nicht ändern, machen wir halt damit, wird gemacht, was halt gemacht wird. Nee, sondern wir haben die Verantwortung auf uns genommen und gesagt, wir müssen das zu Ende denken, denn de facto existieren sie und de facto sind sie am Leben, beziehungsweise werden sie eben ansonsten getötet. In Deutschland ist das Kükentöten, ja, das Eintagsküken-Töten mittlerweile nach meinem Verständnis verboten, ändert, glaube ich, aber an der Problematik nicht allzu viel, weil sie dann halt ins Ausland gebracht werden oder halt für ein paar Wochen unter meistens schlechten Bedingungen aufgezogen werden, bevor sie dann geschlachtet werden. Also wir haben auf einer gesellschaftlichen Ebene noch keine Lösung für das Problem. Eine theoretische Lösung wäre die Geschlechterfrüherkennung. Man sagt, okay, ab wann fühlt das Tier vermutlich Schmerz und ab wann schlüpft es und wann können wir das Geschlecht bestimmen und eben das Tier im weitesten Sinne abtreiben, also töten. Das heißt, die Tötung findet dann auf jeden Fall auch statt, nur optimalerweise vielleicht zum Zeitpunkt, wo das Tier noch gar nicht wirklich Bewusstsein und Leidensfähigkeit hat. Die Problematik ist, dieser Zeitpunkt ist schwer festzustellen und jene Modelle, die es jetzt gibt, sind aller Wahrscheinlichkeit nach zu spät dran. Also sie haben das zu spät. Und ja, man kann immer noch sagen, im Ei kriegst du es vielleicht weniger mit, als wenn es dann später geschlachtet wird, aber es ist so oder so eine Tötung. Also wenn das Huhn schon entwickelt ist, ist es eine Tötung. Daher ist es aus meiner Sicht auch nur ein bedingt sinnvolles Modell. Wenn man durch welche Einflussgrößen auch immer vielleicht die Geschlechterentwicklung bestimmen könnte, dass man einfach sagt, es werden nur noch Weibchen, dann wäre das eine super Sache, aber das Modell gibt es noch nicht. Und wenn es es gäbe, wäre das potenziell etwas, was sich auch nur in großindustrialisierten Betrieben zumindest am Anfang durchsetzen kann, weil es einfach sehr kapital- und kostenintensiv ist und da große Mengen auch durchgeschickt werden müssen, damit sich das halbwegs rentiert. Das heißt, das ist nichts, was uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Deswegen war der ursprüngliche Plan, okay, wir ziehen die Bruderhähne auf, haben dann halt nicht eine Gruppe mit 500, sondern haben halt einen Stall, der doppelt so groß ist oder wir geben nur die Hälfte rein und haben dann den Rest Bruderhähne. Sprich, wir haben dann nicht 500 Legehennen im Stall, sondern wir haben 250 Legehennen und 250 Bruderhähne. Und dann, ja, die sind natürlich, wie du es gesagt hast, wenn man so möchte, nutzlos im Sinne, dass sie keinen Gewinn bringen, aber das Projekt ist ja auch nicht gewinnorientiert. Sie haben definitiv, hätten sie einen Effekt, den sie jetzt ja auch haben, mit den 10%, nämlich sie sind für die Struktur der Herde relevant und mein Gott, dann essen sie halt ein bisschen was. Ja, so teuer ist selbst gutes Hühnerfutter auch nicht und von daher wäre das durchaus eine Option gewesen und war das, wie ich es ursprünglich machen wollte. Okay, dann haben wir gemerkt, Man kann Hühner nicht 1:1 in den Gruppen halten. Die Männchen besteigen die Hühner mehrmals am Tag. Also ein Hahn besteigt mehrmals am Tag mehrere Hühner. Das ist nicht so ein bisschen Softsex, sondern das ist wirklich rough. Das ist, wenn ein Huhn täglich von nicht einem oder vielleicht zwei, sondern dann plötzlich von 40 oder von 50 oder noch mehr Hennen bestiegen wird, ist das ein großes Leiden für die Henne und ist auch nichts, was in der Natur so vorkommt. Sie ist auch nicht dafür gemacht, dass sie so oft bestiegen wird, weil in der Natur ist es genauso, dass sich ungefähr die stärksten 5-10% durchsetzen, dann entsprechende Harems mit den restlichen Hennen bilden und der Rest wird entweder schon in diesen Machtkämpfen getötet oder wird verstoßen und wird dann halt anderen Wildtieren zum Opfer fallen. Das heißt, die Spezies Huhn, und vielleicht ist es auch bei anderen so, ich kenne mich nur bei Hühnern aus, die Spezies Huhn ist evolutiv leider zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen so konzipiert, dass 90% der Männer zum Tode verurteilt sind. Und in der Natur natürlich unter grausamen Bedingungen in den meisten Fällen. Okay, das heißt, wir können nur mit dem arbeiten, was wir haben. Und dann war die Überlegung, okay, wir können sie also nicht zu den Hennen geben. Dann dachte ich, okay, dann bauen wir ihnen halt noch andere Ställe und dann halten wir sie halt alleine, weil die werden sich jetzt nicht gegenseitig besteigen, wahrscheinlich. Habe ich gehofft. Und dann haben wir nochmal 3 Ställe gebaut für die Bruderhenne, die meiste Zeit leer stehen, natürlich, weil sie immer nur dann besetzt werden, wenn Bruderhenne drin sind. Und haben dann gehofft, dass man die halten kann. Und wir haben von Anfang an natürlich mit Dr. Patrick Birkel und andere Nutztierwissenschaftler einen engen Austausch gehabt und die meinen alle so, wir glauben nicht, dass das funktioniert. Sobald die in die Geschlechtsreife kommen, werden die sich, glaube ich, gegenseitig fertig machen, aber probier's mal. So richtig getestet unter optimalen Haltungsbedingungen wurde es ja noch nicht. Und man hat gemerkt, die leben wunderbar, also sie leben im Schnitt, kann man schon vorwegnehmen, 20-24 Wochen. Das entspricht ungefähr dem Dreifachen der Zeit von einem klassischen Masthuhn. Also sie leben auch jetzt. Ich würde gerne, dass sie länger leben können oder für immer, aber sie leben zumindest 3-mal länger als jedes andere Fleisch, das man am Markt so klassisch bekommt. Und eben in diesen 20-24 Wochen unter den bestmöglichen Bedingungen. Und je näher sie an die Geschlechtsreife rankommen, desto aggressiver wird ihr Verhalten. Das kann man von Woche zu Woche, wir sind regelmäßig bei den Ställen, merkt man das. Die Weide ist riesig, es gibt Platz, es gibt Beschäftigung, es gibt alles. Mehrere finden sich auf einer Stelle und crashen sich und picken sich und machen Machtkämpfe und ärgern sich und die Schwächsten werden gepickt und gepickt und gepickt. Es sind einfach böse Viecher, muss man einfach sagen, wie es ist. Und entsprechend, ja, man könnte sie quasi in Einzelhaltung geben. Man könnte um jedes einen Zaun herumbauen und man könnte gucken, vielleicht kann man sie auch zu dritt noch halten oder so. Aber auch das ist nicht wirklich artgemäß für sie, wenn sie jetzt alleine gehalten werden. Und es ist natürlich an einem Punkt auch, wo wir gesagt haben, also gibt es auf der anderen Seite noch andere Interessen, die mit reinspielen. Weil wenn das einzige Interesse wäre, zu sagen, niemand hat Bedarf nach Fleisch, manche Leute essen Fleisch, weil sie es halt wollen, aber es gibt keinen Bedarf, okay, dann ist natürlich die ethische Betrachtung sehr klar, eine Tötung wäre nicht gerechtfertigt. Dadurch, dass es, wir haben es früher schon mal angesprochen an früherer Stelle, einige Leute sind mit Hühnereiern schon wunderbar aufgehoben, einige Leute, die als in einer veganen Ernährung Probleme haben, haben, wenn sie Eier wieder einführen, zwar gewisse, manche sogar gar keine, aber die meisten gewisse Verbesserungen, aber erst beim Konsum von Fleisch, Fisch sind so die 2 Sachen, weil da eben Carni-Nutrients und andere Stoffe drinstecken, die wir im Ei einfach nicht finden, zu ihrer Genesung benötigen. Das heißt, es gibt auch eine Nachfrage aus gesundheitlicher Sicht nach Fleisch und wenn wir die Hähne jetzt in Einzelhaltung aufziehen würden bis ans Ende ihrer Zeit, dann hätten wir natürlich keine Möglichkeit für jene Personen, die aus gesundheitlicher Sicht darauf angewiesen sind, Fleisch für sie bereitzustellen. Und aufgrund der Interesse Abwägung, dass es in der Natur keine Option gibt, dass diese Tiere länger als zur Geschlechtsreife leben. Da kann man sagen, ja, das ist ein natürlicher Fehlschluss. Nicht so wirklich, weil es ist nun mal ihre Spezies. Es lässt sich nicht anders umsetzen. Und auf der anderen Seite aber ein Bedarf nach Fleisch da ist und diese Leute natürlich, weil die meisten davon auch tierrechtlich motivierte Leute sind und sich wünschen würden, dass sie kein Fleisch brauchen, aber leider halt nicht Herr ihres Körpers sind oder Herrin, sie Fleisch essen müssen und entsprechend auf einer Suche sind natürlich nach einer bestmöglichen Quelle für Fleisch und andere tierische Produkte abseits des Eis. Und aufgrund dieses Bedarfs plus dem evolutiven Setup, in dem sich Hähne befinden, haben wir gesagt, okay, wir investieren die Mehrkosten, die Mehrzeit und auch eben diesen riesengroßen Bullshit, den wir natürlich dann erfahren haben, weil Leute sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, sondern einfach nur sagen, ah ja, Nico macht jetzt Profit aus Hähnen. Also die Hähne sind, egal was der Fleischpreis ist, definitiv ein Minusgeschäft. Also das ist in keinem Szenario jemals. Das kann hoffentlich mit den Eiern mitfinanziert werden, potenziell ist es aber ein Minusgeschäft bis ans Ende der Zeit, aber es passiert nur alle paar Jahre, weil es eben nicht so oft neue Hennen gibt. Von daher ist es auch in Ordnung. Und genau, das ist die Geschichte hinter den Bruderhennen. Das heißt, ja, die werden geschlachtet. Der Unterschied neben dem, dass sie eben 3-mal so lang leben, optimale Lebensbedingungen haben, wir sie leben lassen würden, wenn das gehen würde. Und der Tatsache, dass sie auch dann natürlich nicht wie klassische Tiere einen langen Tiertransport haben und in riesen Schlachthöfen dann geschlachtet werden, wären sie 25 Minuten mit dem Auto ungefähr weg, also sehr kurzen Transport, werden mitten in der Nacht, wo sie eh noch schlafen, per Hand einzeln rausgenommen, nicht wie man das normalerweise kennt, wo die Leute reingehen und sammeln dann 5, 6 Hühner in einer Hand und werfen den irgendwo rein, sondern sie werden, während sie quasi noch schlafen, reingelegt. Die sind dann relativ entspannt, schlafen wieder ein. Also das ist nicht so, dass sie zumindest nach meinem Empfinden irgendeinen Stress dabei haben. Werden dann diese 25 Minuten zu dem nächstgelegenen Schlachthof gebracht, werden dann fachmännisch betäubt und werden dann geschlachtet. Natürlich, man kann immer den Case machen oder kann darüber diskutieren, gibt es eine ethische Rechtfertigung, ein Lebewesen zu töten? Und ich würde sagen, die gibt es in mehreren Aspekten. Das ist einer davon. Und wir versuchen eben, also wenn das ganze Projekt sich trägt, wäre es auch denkbar, dass wir wirklich vor Ort einen Schlachthof auch bauen, sodass es gar keinen Tiertransport gibt, dass wirklich alles auch dort vor Ort stattfindet und eben noch weniger Tiertransport, der eh schon sehr gering ist, stattfindet. Aber auch das ist eine große Investition. Müssen wir gucken, ob sich das für die kleine Menge an Fleisch rentiert. Und das ist die Geschichte hinter den Bruderhennen.
Habt ihr darüber nachgedacht, die Hähne vielleicht auch an Leute zu vermitteln? Ich weiß jetzt nicht, ob man die als Haustier halten kann, aber...
Kam auf jeden Fall auf, war auch eine naheliegende, aber genau das ist das Problem. Die Hähne, also erstens, man könnte die nur einzeln vermitteln und dann ist die Frage, wie artgemäß ist für diesen Hahn jetzt ein Leben alleine? Und man kann sagen, ein Leben, das nicht artgemäß ist, immer noch besser vielleicht als keines, aber niemand wird die nehmen, denn sie sind laut, sie sind aggressiv und sie sind nicht... Also keiner würde sich, weil sie legen keine Eier. Das heißt, man müsste wirklich tierethisch motivierte Menschen finden, die nur des Hahnes wegen für sein Weiterleben ihn haben und die dann nicht in Berlin hipstermäßig in der Stadt wohnen, sondern irgendwo im Land, wo sie auch die Fläche haben. Und dann haben sie ein Tier, was jeden Tag in der Früh kräht, was die Nachbarn nervt, was einen selber nervt, was, wenn man hingeht und der einen schlechten Tag hat, anfängt dich zu picken. Also der macht sich halt selber einfach das Leben schwer und damit endet es leider nach der Geschlechtsreife für ihn.
Und so Lebenshof oder sowas?
Ja, also auch hier, klar, einzelne Hähne kannst du in die Herden integrieren, aber eben in der Menge, weil es fällt ja für jede Henne ein Hahn an. Entsprechend kannst du da ausrechnen, wie hoch die Anzahl an Hähnen ist. Und wie gesagt, der Punkt ist ja, dass es einen Bedarf nach Fleisch gibt, der über irgendeine Quelle gedeckt werden muss. Und aus meiner Sicht ist es erstens verantwortungsvoller und auch ethisch konsequenter zu sagen, okay, wir bringen die ins Leben, weil sie sind ein zwangsweiser Teil des Eierprojektes und wir kümmern uns dafür, dass ihr Leben und damit auch am Ende ihr Sterben unter den bestmöglichen Bedingungen stattfindet und jene Leute, die auf Fleisch angewiesen sind, dieses Fleisch mit dieser Sicherheit kaufen können, weil ansonsten hätten sie kein Fleisch mit dieser Sicherheit und in dieser Qualität, sowohl von der Haltung als auch von der Fleischqualität her.
Okay, du hast jetzt dann als... erst als Veganer, dann als Nicht-Veganer, einige Stationen hinter dir. Wie stehst du Stand heute zum Veganismus?
Grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Auslegungen der veganen Definition von unterschiedlichen Menschen und Schuld daran, unter Anführungszeichen, ist auch so ein bisschen die Vegan Society mit ihrer bisschen widersprüchlichen Definition, wenn man so möchte. Im Sinne von, ein Teil bedeutet, Veganismus bedeutet, so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, Leid, Ausbeutung, Grausamkeit, Tod auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren. Dann im nächsten Satz oder im übernächsten Satz heißt es, in Bezug auf die Ernährung heißt es aber eine rein pflanzliche Ernährung, frei von Tieren. Und je nachdem, wie man es sieht, ist es ein bisschen so, als wenn du heute Bibeltexte liest und alles wortwörtlich nimmst, dann wirst du auch auf ein paar seltsame Stellen treffen, weil die damalige Gesellschaft so war, wie sie war. Und diese Herangehensweise würde ich auch beim Thema der veganen Definition herannehmen, denn wenn man sich zurückversetzt, 1945 nach meinem Wissen, wurde die Vegan Society mit dieser Definition geboren, ging man davon aus, also es gab nicht einmal B12 noch, das Wissen darüber. Das heißt, man dachte, es gibt alles in Pflanzen. Und unter dieser Definition, unter dieser Weltanschauung ist es natürlich klar, dass gesagt wird, nur pflanzliche Lebensmittel, weil es gibt ja aus dieser Weltanschauung keinen ethisch vertretbaren Grund, tierische Produkte zu konsumieren. Ist aus meiner Sicht schlecht gealtert, weil wir in der Nährstoffforschung einfach noch vieles entdeckt haben in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Und entsprechend würde ich mich an den Kern, aus meiner Sicht den Kern dieser Definition halten, der eben sagt, so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar. Denn in jedem anderen Aspekt außerhalb der Ernährung ist der Veganismus, hat diese Flexibilität ja auch. Denn ansonsten dürften wir ja quasi nichts machen. Wir dürften mit keinem Zug fahren, wo Ledersitze drin sind. Wir dürfen von keinem Unternehmen, das irgendwie direkt oder indirekt irgendwas mit Tierausbeutung zu tun hat, irgendwas kaufen. Sprich, kein Supermarkt, der nicht rein vegan ist und der auch nur Produkte von Unternehmen haben darf, die nur rein vegane Produkte haben und deren Gründer und alle Mitarbeiter vegan sind und keine Tierausbeutung mit ihrem Gehalt finanzieren. Von diesen Leuten dürften wir dann was kaufen. Und weil das eben nicht der Fall
ist. Ich habe noch nie gehört, dass einer das so konsequent weiterdenkt.
Richtig, genau. Ja. Machen wir nicht. Interessanterweise machen wir es aber in der Ernährung dann, zumindest wenn es jetzt um den gesundheitlichen Aspekt geht, wollen wir alle Umwege gehen, damit ja nicht einfach zugegeben werden kann, dass es die Möglichkeit gibt, dass gewisse Personen im Sinne der veganen Philosophie Tierprodukte essen können, die im Zuge der Definition vereinbar sind. Zum einen einmal eben Tierprodukte, die sonst weggeworfen werden würden. Also man kann ja, wie heißt das, dumpstern oder was auch immer gehen, die Tierprodukte würden sonst weggeworfen werden. Sprich, aus meiner Sicht keinerlei Verletzung der veganen Philosophie. Sämtliche Tierprodukte, die von Tieren stammen, die nicht leidensfähig sind. Sei es gewisse Insekten, sei es gewisse Muscheln etc. Oder zukünftig, vielleicht hast du davon gehört, ich erst vor kurzem, und deswegen bin ich noch tief in dem Thema drin, die Forschung an diesem speziellen Gen, das eine Handvoll Menschen auf der Welt haben, das dazu führt, dass sie quasi keine Schmerzen fühlen und quasi extrem gut gelaunt sind die ganze Zeit. Und die Überlegung von dieser Organisation ist, könnten wir vielleicht diese Genmodifikation bei den Tieren vornehmen, sodass die natürlich weiterhin gut gehalten werden müssen, aber eben keinerlei Schmerz empfinden, keinerlei Angst haben vor irgendwas. Das wäre vielleicht tierethisch interessant. Eine weitere Variante wäre...
Klingt aber gruselig.
Es klingt, ja, natürlich. Die Frage ist, wenn der Outcome ist, dass kein Lebewesen mehr leiden muss, oder der Outcome ist, es ist natürlich, aber alle Lebewesen müssen leiden. Also
dann würde ich aber die Frage stellen, wieso dann nicht mehr auch mit den Menschen machen? Dann leiden die Menschen auch nicht mehr.
Genau, finde ich, ist eine stringente Position, die ich nicht absurd finde. Von daher. Also,
kann man diskutieren, auf
kann
jeden
man
Fall.
Diskutieren,
ist ein spannendes Thema, ist jetzt nicht das Thema des Podcasts. Nee,
genau.
Aber,
genau. Oder eben tierische Produkte, die als Nebenprodukte entstehen, deren Konsum die Nachfrage nach Fleisch nicht erhöhen würde. Auch das aus meiner Sicht würde in diese Definition passen. Wenn es irgendwann einmal markttauglich wäre, was ich sehr bezweifle, in einer guten Nährstoffqualität, Thema Clean Meat, Zellkulturfleisch, stammt ja auch vom Tier, aber hat dann auch im weitesten Sinne nichts mehr mit Tierleid zu tun. Also es gibt eine ganze Reihe an tierischen Produkten, die ganz klar tierisch sind und die aber in die Definition der Vegan Society passen. Und je nachdem, wie man jetzt zum Beispiel auch einen Weideschuss definieren würde, wenn ein Rind auf der Weide gelebt hat und dann geschossen wird, ohne dass es eine Sekunde davon mitbekommt. Ja, das Tier ist tot, aber es gibt im weitesten Sinne keine Ausbeutung und Grausamkeit, weil eine Grausamkeit und eine Tötung, also eine Tötung kann grausam sein, sie kann aber auch nicht grausam sein. Und natürlich, wenn sie nicht notwendig ist, dann ist es natürlich ethisch anders zu bewerten, als wenn diese Kuh die Lebensgrundlage für eine Gruppe an Menschen ist, die ohne diese Kuh nicht gesund leben können. Denn ich würde sagen, ein Recht auf ein gesundes Leben ist auch ein Recht, das man Menschen zusprechen sollte. Und natürlich ist es nicht möglich, das immer für alle umzusetzen. Aber es sollte zumindest etwas sein, das wir versuchen zu fördern. Und wenn wir merken, dass wir sogar mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen wie dem Veganismus bei einigen Menschen diesem, aus meiner Sicht, Grundrecht entgegenwirken, dann müssen wir, denke ich, die ethische Position in diesen Teilen anpassen, denke ich. Und aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, also wenn wir den Veganismus so definieren wollen, dann ist alles, was ich weiterhin mache, aus meiner Sicht in einer Linie mit der veganen Philosophie. Und aus meiner Sicht das Sinnvollste, was ich für meine tierethischen Ansprüche, die ich weiterhin natürlich habe, in dieser Situation unter den aktuellen Bedingungen machen kann. Es ist mit Sicherheit die unangenehmste und die unprofitabelste und die nervigste, aber aus meiner Sicht die stringenteste. Man kann das anders sehen, definitiv. Aber aus meiner Sicht, ich habe lange darüber nachgedacht, was sinnvolle Schritte wären, und aus meiner Sicht ist das der sinnvollste Schritt. Das heißt, ich bin weiterhin definitiv der Überzeugung, dass sich das Mensch-Tier-Verhältnis drastisch ändern muss, dass es unter keinem Aspekt rechtfertigbar ist, wie aktuell der Großteil der tierischen Produkte zustande kommen, produziert werden, welche Lebensbedingungen diese Tiere hatten. Und der einzige Unterschied ist, dass ich wüsste nicht, wie viele andere Menschen sich ehrlicherweise wirklich auf dem Planeten in so einer Intensität mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Ich kenne keinen, und wenn es einen gäbe, würde ich ihn sehr gerne kennenlernen und lang mit ihm diskutieren. Keine Person, die sich in dieser Intensität mit diesem nischigen Thema so auseinandergesetzt hat, um es wirklich letztendlich beurteilen zu können. Auch ich habe natürlich noch ein Fragezeichen, weil vieles noch nicht klar ist, aber ich denke nicht, dass es eine Person gibt, die das im Ansatz so gut beurteilen kann, wie ich es zum aktuellen Zeitpunkt kann, weil die letzten Jahre quasi nichts anderes gemacht habe. Außer den Hühnerhof dann. Aber meine gesamte Recherche, meine gesamte Freizeit, alles war in den letzten Jahren ausschließlich dem Thema gewidmet. Ist es denn eine Möglichkeit, dass wir mit der guten veganen Idee eventuell gewissen Menschen schaden könnten? Und wie können wir das vielleicht vermeiden, wenn es der Fall sein sollte? Ich kenne keine Person, die sich diesem Thema so gewidmet hat. Das heißt, ja, ich bin weiterhin, wenn du so möchtest, ein Vegan Ally, um Dr. Melanie Joyce Worte zu wählen, wenn man möchte. Mir persönlich bedeutet das Label vegan nichts. Also es bedeutet mir so wenig, dass ich mich auch schon in der Zeit, wo ich noch unter den meisten Bedingungen für die meisten vegan gelebt habe, also sprich meine Ernährung frei von tierischen Produkten war, ich mich schon wahnsinnig fremdgeschämt habe für das, was zumindest ein Teil der veganen Bewegung macht und welche Außenwahrnehmung Veganismus bei dem weit überwiegenden Teil der Gesellschaft hat. Von daher bin ich mehr als happy, nicht Teil der veganen Bewegung zu sein. Aber ich denke, meine Lebensphilosophie ist sehr kompatibel mit dem Veganismus. Ich treffe nur an manchen Punkten, aus meiner Sicht aufgrund meiner Vorkenntnis, andere Entscheidungen, wie es klassisch vegan lebende Menschen tun würden.
Okay. Zum Abschluss möchte ich dir nochmal die Chance geben. Also wir sind ja Utopia und jetzt möchte ich dir einfach die Chance geben, deine persönliche Utopie zu formulieren. Wie möchtest du, dass wir, also jetzt insbesondere eben zum Thema Ernährung, ja, wie wir, wie die Menschheit, ja, sich ernähren und sich und leben sollte? Ja.
Also wenn es eine Utopie ist, heißt das ja, dass es auch ein Szenario sein kann, was ich für sehr unwahrscheinlich erachte, oder?
Ja.
Ja, gut. Dann wäre es natürlich das Szenario, dass wir genügend Zeit, Geld und Aufwand investiert haben, um die ernährungswissenschaftliche Forschung an einen Punkt zu bringen, an dem wir tatsächlich quasi alle Bestandteile, die ein Lebensmittel ausmachen, in so einer Intensität erforscht haben und verstanden haben und diese auch reproduzieren können, dass wir tatsächlich diese Produkte tierischer Herkunft 1:1 abseits des Tieres reproduzieren können und entsprechend keinerlei tierisches Leben mehr in die Produktion mit einfließen muss und man jene pflanzlichen Lebensmittel, die ja zum heutigen Zeitpunkt auch zum Teil existieren, die auch ethisch mehr als fragwürdig wären, wir natürlich auch aus unserer Ernährung exkludiert haben. Sprich, wir, weil wir das Wissen haben, weil wir die Forschung haben, und das muss eben die Basis sein, und das halte ich für sehr unrealistisch in der nächsten Zeit, aber wenn wir das hätten, weil wir diese Forschungsgrundlage haben und die Möglichkeit haben, all diese Stoffe zu kennen und zu synthetisieren und entsprechend an den Mann und die Frau zu bringen, haben wir tatsächlich zum ersten Mal die Ausgangslage, die sich der Veganismus jetzt schon wünscht, nämlich, dass der einzige Grund, tierische Produkte zu essen, ein egoistischer, kulinarischer Grund ist. Und wenn das wegfällt, dann könnten wir eine ernsthafte Diskussion darüber haben, dass wirklich Tierproduktverzehr ethisch nicht zu rechtfertigen ist, eigentlich unter keinen Aspekten. Und auf Basis dessen könnte man dann eine Ernährungsweise finden, die, wenn genauso viel Forschung da rein fließt, genauso geschmacklich super funktioniert, die super nachhaltig ist, sodass der Einfluss des Menschen über die Ernährung auf unser Klima, die nicht wegzudiskutieren ist, die deutlich geringer ist, als viele Menschen glauben. Und wenn man sich den Energie, wenn man sich anguckt, wie viel Treibhausgasemissionen aus dem Ernährungssektor kommen, merkt man, 3/4 kommen nicht aus dem Ernährungssektor. Das heißt, wir sollten die Ernährung natürlich anpassen, sodass sie nachhaltiger wird, aber es ist bei weitem nicht das Einzige. Die Utopie müsste also auch noch beinhalten, dass wir die restlichen 3/4 lösen können und wir eben eine Ernährungsweise frei von Ausbeutung, Grausamkeit und Tötung von sämtlichen fühlenden Lebewesen haben, optimalerweise von allen Lebewesen, dass wir es wirklich schaffen, also Pflanze ist auch ein Lebewesen, aber quasi von allen, es gibt ja bei einigen Tieren, wo man sagt, man weiß es nicht genau und ich würde gerne jedem Lebewesen die Möglichkeit des Benefits of the Doubt geben und im Zweifelsfall, wenn man es eben nicht ganz sicher weiß, sagen, lass uns das doch bitte nicht essen. Und dann haben wir natürlich weiterhin das Thema, dass abgesehen von Menschen, alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten weiterhin töten, Fleisch fressen etc. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es eine Welt gäbe, die frei von Leid und Tod ist, aber es liegt in der Natur der Welt. Und ich weiß es nicht, ob ich so eine abstrakte Utopie, die noch ein bisschen an wenigstens ansatzweise einen Fuß in der Realität hat, mir denken kann, indem Leid und Tod eben nicht mehr ein umgänglicher Teil des Lebens selbst ist. Und durch meine Beschäftigung mit dem Thema habe ich mich natürlich auch mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt und mir eben die Frage gestellt, was für Utopien wären denn möglich? Warum kann die Existenz von anderen Lebewesen nicht gänzlich ohne dem Leid von anderen Lebewesen stattfinden? Und ich denke, das Beste, was wir machen können auf absehbare Zeit, ist zu versuchen, diesen Einfluss, den wir haben, so gering wie möglich zu halten und aber nicht zu vergessen, dass wann immer wir Veränderungen für andere Menschen wollen, in diesem Fall jetzt, wir wollen, oder die vegane Bewegung will, dass sich andere Menschen anders ernähren. Und das ist sehr, sehr viel verlangt, muss man sagen. Also sich zu ernähren ist was Hochpersönliches, was sehr Privates und auch eigentlich etwas, auf das man gewisse Anrechte hat, dass einem keiner vorschreiben darf, wie man sich zu ernähren hat. Das heißt, es ist ein Bitten der veganen Bewegung und das ist ein großes Problem, dass sie das dann versteht. Es ist ein Bitten, der veganen Bewegung an die restliche Bevölkerung im Namen jener Tiere, die nicht für ihre eigenen Interessen einstehen können. Aber es ist und bleibt ein Bitten, dass sie ihre Handlungen überdenken. Und die Art und Weise, wie das aktuell in vielen Fällen gemacht wird, hat nichts mit einem Bitten zu tun, sondern mit sehr viel aggressivem Verhalten von oben herab. Und diese Basis ist einfach nicht gegeben. Und daher würde ich mir wünschen, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten, eben wenn wir Menschen um so etwas Großes bitten, wie ihre Ernährung nachhaltig zu verändern, und zwar aus völlig unegoistischen Gründen, aus altruistischen Gründen, dass wir verstehen, was für weitreichende Auswirkungen das hat. Man weiß zum Beispiel aus den Potenga-Studies, dass Veränderungen im Ernährungsverhalten von unterschiedlichen Spezies über die Generationen hinweg noch einmal ganz andere Einflüsse hat, die man am Anfang gar nicht absehen konnte. Also wir müssen wirklich verstehen, was für nachhaltige Einflüsse wir mit einer Veränderung unserer Ernährung, die so drastisch ist, die so radikal ist, wenn du möchtest, die ein Problem an der Wurzel packt, also radikal hier wertfrei gemeint, aber die halt sehr, sehr, sehr stringent und radikal im neutralen Sinne ist, was für Auswirkungen das auf die Gesamtheit der Bevölkerung hat. Und in diesem Wissen müssen wir kleinere Schritte machen, langsamere Schritte machen, bedachter nach vorne gehen, weil wir ansonsten 5 Schritte vor und 7 zurück machen, wenn wir mehr und mehr merken, dass es vielleicht Probleme gibt. Und ich halte es primär nicht für eine Frage, ob, sondern nur in welchem Maße, weil wir auch sehen, wie viel jetzt aktuell schon rauskommt. Und daher hoffe ich, dass zukünftig in dieser utopischen Vorstellung jene veganen Organisationen, die Millionen und Abermillionen Spendengeldern bekommen, aufhören, nur daran zu denken, die nächste Kampagne zu machen, um noch mehr darüber zu sprechen, dass es Tierleid gibt, weil das weiß man und das ändert nichts, wenn wir noch mehr darauf hinweisen, sondern es muss eine Lösung geben und diese Millionen von Euros oder Dollar oder was auch immer dazu nutzen, einen ernsthaften Beitrag zu einer Lösung dieser Problematik beizutragen, sowohl auf einer Forschungsebene als auch auf einer lebensmitteltechnologischen Ebene. Und wenn wir dann die Hürde so niedrig setzen können für die Allgemeinbevölkerung, dass sie tatsächlich, nicht weil wir sie anlügen, weil wir gewisse Informationen vorhin enthalten, sondern weil wir wirklich im besten Wissen und Gewissen ein Lebensmittelsystem kreiert haben, das ohne negative gesundheitliche Auswirkungen es Leuten, und zwar allen Leuten, unabhängig ihres genetischen Make-ups erlauben könnte, sich frei von Tierprodukten zu ernähren, dann kann man natürlich noch mehr darüber aufklären und sagen, warum fordern wir es denn vielleicht auch? Weil die Forderung kann natürlich ab einem gewissen Punkt schon eine Relevanz haben, wenn ökologisch das, und da muss man wirklich sehr, sehr, also wir dürfen nicht in diese Denkensweise reinfallen, was aktuell sehr stark passiert, dass wir gebetsmühlenartig, weil es irgendwie richtig klingt und sich richtig anfühlt, wiederholen, frei von Tierprodukten ist das Beste für die Umwelt, vegan für die Umwelt, weil es führt zu absurden Auswüchsen und es verhindert eine differenzierte Auseinandersetzung. Aber eben, wenn es, und es gibt ja einige Aspekte unserer Ernährung, die man auch ökologisch begründen kann. Und es gibt einige, die man gesundheitlich und einige, die man ethisch begründen kann. Und wenn man diese Aspekte, wenn es keine starken Gegenargumente gibt für die Umsetzung dieser Punkte, aktuell gibt es zu einigen noch starke Gegenargumente, aber wenn es die nicht mehr gibt, dann kann sie natürlich daraus aus einer Bitte und einem Wunsch an die Gesellschaft, eine gewisse Forderung an die Gesellschaft ableiten, weil es vielleicht irgendwann unsere eigene Lebensgrundlage bedroht oder weil es die Lebensgrundlage von anderen Lebewesen bedroht und wir keinen nachvollziehbaren, ethisch zu rechtfertigenden Grund dann mehr hätten, den wir aktuell in vielen Fällen noch haben. Und dann, selbstverständlich, dann können auch Forderungen gestellt werden. Aber bis es soweit ist, sollte man verstehen, aus meiner Sicht, dass Forderungen noch nicht das sind, was wir im tierethischen Umgang stellen können. Wir sollten Bitten stellen, wir sollten darüber informieren, wir sollten Wege und Lösungen finden und hoffentlich mit Nachdruck an diesen Lösungen arbeiten, sodass sie tatsächlich irgendwann einmal zur Realität werden können.
Gut, dann fasse ich mal kurz nochmal zusammen, also für deine Utopie, du wünschst dir viel mehr Forschung in den Bereichen Nährstoffe, du wünschst dir eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema, mehr Offenheit auch von Seiten der VeganerInnen, sich mit diesen gesundheitlichen Aspekten ehrlicher auseinanderzusetzen und ohne diese Brille, die teilweise auch wirklich, wenn man da drin steckt, schwer ist abzulegen. Und du wünschst dir, dass dann in Zukunft in dieser Utopie tatsächlich solche Voraussetzungen geschaffen sind, dass man sich vegan ernähren kann, ohne irgendwelche Abstriche machen zu müssen oder Sorgen haben zu müssen, dass etwas ja, noch nicht gut genug erforscht ist.
Kann ich so unterschreiben.
Jawohl, okay. Ja, dann vielen Dank, Nico Rittenau, für dieses ausführliche Gespräch.
Bin gefreut, danke für die Möglichkeit. Es war ja auch viel deiner Zeit. Von daher danke für deine Aufmerksamkeit.
Danke.